Frau Thoen, Sie sagen, die Freiheit von Forschung und Lehre sei durch diese Förderung in Gefahr. Wie meinen Sie das?
Naja, die Freiheit ist in Gefahr, sobald sie an Bedingungen geknüpft ist. Und man konnte im Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten eigentlich schon eine wachsende Ökonomisierung beobachten. Das heißt, dass man nicht mehr frei das erforschen kann, was man selbst als Forschender oder Forschende für sinnvoll betrachtet, sondern nur noch das, was ökonomisch verwertbar ist. Das heißt, das kann man an der Exzellenzstrategie oder dem Vorgänger der Exzellenzinitiative beobachten, aber auch in der wachsenden Drittmittelabhängigkeit. Das heißt, es werden immer nur noch Projekte, Forschungsprojekte ausgeschrieben, auf die man sich bewerben muss. Also dieses Wettbewerbsformat wird immer weiter ausgewertet und es bekommt letztendlich nur der Erste das Geld. Und diese Projekte sind ja immer auch, haben irgendeine Motivation. Mhm. Die meisten sind ja tatsächlich auch von wirtschaftlichen Unternehmen ausgeschrieben, die natürlich, muss man sich nichts vormachen, ja auch irgendein Interesse verfolgen, wenn sie Projekte ausschreiben.
Würden Sie sagen, das geht so weit, dass jemand um seinen Job bangen muss, wenn er nicht genug Drittmittel einwirbt, als Professor zum Beispiel?
Naja, also als Professor hat man ja eine ziemlich sichere Stelle erstmal, aber natürlich hängen die Stellen der Mitarbeitenden extrem davon ab. Also man arbeitet meistens im Projekt, also projektfinanziert ist auch die eigene Stelle und sie ist eben sehr befristet, teilweise nur auf ein halbes Jahr, also ein Semester befristet und man muss immer bangen, ob die Finanzierung, also das Projekt noch verlängert wird oder eben nicht und das sind sehr prekäre Arbeitsverhältnisse im Universitätsprinzip letztendlich.
Ja, Sie haben die Vorgängerinitiative angesprochen, die von 2007 bis 2017 lief. Da müssen ja auch schon Ergebnisse vorliegen, welche Auswirkungen dieses Förderprogramm hatte. Haben Sie sich da mit anderen Studentenvertretern von anderen Unis mal ausgetauscht und um zu hören, was die dazu sagen?
Ja, natürlich. Also wir stehen im ständigen Austausch auch mit anderen Studierendenvertretungen. Und ich glaube, also was man jetzt kürzlich bei der Exzellenzstrategie auf jeden Fall beobachten konnte, ist, dass es die Universitäten ungemein belastet. Also es ist immer das Argument, man steigert die Effizienz irgendwie, gibt Anreize, Wettbewerbsfähigkeit, aber letztendlich hat es die Universitäten sehr gelähmt, wenn man bedenkt, dass die Ausschreibung im September 2016 war. Seitdem befinden sich die Universitäten, die jetzt auch noch im Rennen sind, quasi im Dauersprint. Mhm. Und da bleiben natürlich viele andere Aufgaben, die sehr zentral sind, einfach liegen. Und wenn man sich die marode Grundfinanzierung und den Personalmangel anschaut, der jetzt schon existiert, der muss notwendigerweise andere Aufgaben müssen halt liegen bleiben, damit man sich so intensiv auf die Begehung, auf die Bewerbung, auf all das vorbereiten kann.
Ist das so, dass die Studierenden das tatsächlich merken, weil dann der Professor für sie nicht ansprechbar ist, wenn es Fragen zur Hausarbeit gibt oder man einen Termin möchte?
Ja, also ganz eindeutig. Also das ist natürlich so, wenn man Fragen an die zentralen Einrichtungen der Universität hat, dann wird man sehr häufig vertröstet, dass man vor der Begehung das einfach nicht hinbekommt. Also das hören wir von vielen Universitäten. Aber also das ist halt auch allgemein unabhängig von der Exzellenz zu beobachten, dass man für viele Professorinnen das gar nicht mehr, Lehre nicht mehr relevant ist, weil man so unter Druck steht, immer bessere Forschung zu machen, dass sie nicht mehr so viele Sprechstunden anbieten wollen, dass sie nicht mehr zur Verfügung stehen für einen, weil sie sich nur auf die Forschung konzentrieren, weil das so wichtig ist, weil sie da so unter Stress gesetzt werden von diesem System, dass notwendigerweise die Lehre darunter leidet.
Hm. Es steht ja zu befürchten, dass besonders die Bereiche, die nicht so als ökonomisch nutzenswert erachtet werden, darunter leiden. Ist das richtig, dass das wahrscheinlich dann die Geisteswissenschaften sind?
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man beispielsweise auch bei den Exzellenzclustern sehen, die bewilligt wurden. Davon ist nur ein Siebtel geisteswissenschaftlich. Das heißt, also Geisteswissenschaften haben ja erstmal nicht so einen direkten Nutzen, weil sie erstmal nicht irgendwie in Technik überführt werden, nicht irgendwie ökonomisch verwertbar sind gleich sofort. Und da sieht man schon, dass die Anreize dafür ganz klar sind, es muss irgendwie wirtschaftlich übersetzbar sein, ökonomisch verwertbar. Und da sehe ich eben ganz zentral die wissenschaftliche Freiheit gefährdet, weil wenn Wenn das Ergebnis schon klar ist, was damit gemacht werden muss, dann kann man nicht mehr frei forschen.
Sie befürchten auch eine Verstärkung der Ungleichheit im Bildungssystem. Was meint Sie damit eigentlich?
Naja, das ist ja, sieht man ja, wenn maximal 11 Universitäten gefördert werden von den fast 400 Hochschuleinrichtungen, die wir in Deutschland haben, dann ist es ja ganz klar, dass da eine Ungleichheit entsteht. Und das sieht man beispielsweise auch im DFG-Förderatlas oder auch bei den Universitäten, die schon in der Exzellenzinitiative gefördert wurden. Das sind eigentlich immer dieselben Universitäten, die da ganz oben sind. Und dadurch, dass sie in der Vergangenheit schon gesponsert wurden, haben sie jetzt auch bessere Ausgangsvoraussetzungen und die Ungleichheit wird immer stärker. Konkret heißt das, dass die Schranken im Bildungssystem, die ja schon existieren, also man kann ja eigentlich fast nur studieren, wenn man auch Eltern hat, die das irgendwie finanzieren können, weil BAföG reicht schon lange nicht mehr, um das Studium komplett zu finanzieren. Und wenn man sich dann anschaut, in welchen Städten auch die Universitäten sind, die eben so elitär und exzellent sind, dann sind es häufig Städte, in denen die Mieten besonders hoch sind. Und die kann man eben nur finanzieren, wenn man auch von den Eltern den entsprechenden Zuschuss hat. Wenn man sich anguckt, der BAföG-Satz für die Wohnpauschale ist derzeit 250 Euro. Da kann man sich mal überlegen, in welchen Städten kriegt man eine Wohnung für 250 Euro. München ist das garantiert nicht. Mhm. Also dann kann man schon mal in der LMU oder TU München, die ja so exzellent sind anscheinend, da fällt das Studium schon mal weg, wenn man sich das nicht leisten kann. Und eben solche Schranken werden durch die Exzellenzstrategie immer weiter aufgebaut.
Sie möchten bei der TU-Night, das ist am 29. Juni, diese Nacht dazu nutzen, den Prozess kritisch zu diskutieren. Auf dem Podium wird dann auch die TU-Präsidentin Anke Kaiser-Pizzalla mit dabei sein. Was versprechen Sie sich eigentlich davon? Rückgängig gemacht werden kann dieser Prozess ja dann nicht.
Das stimmt. Die Exzellenzinitiative kann ja auch nicht mehr rückgängig gemacht werden, aber dennoch ist Politik ja mal ein Prozess. Also man kann es ja immer noch im Nachhinein ändern. Und wir haben uns eben entschlossen, das alles kritisch zu begleiten, weil wir schon auch den Fokus darauf setzen wollen, was läuft alles schief im Bildungssystem und schon auch die Politik irgendwie erreichen wollen, um zu zeigen, so hey, das ist vielleicht ein ganz falscher Weg, der da eingeschlagen wurde. Und vielleicht gibt es in Zukunft bald eine Trendwende, die dann halt dafür sorgt, dass wieder mehr Schranken im Bildungssystem abgebaut werden und was ganz wichtig ist, dass es eine Grundfinanzierung für alle Universitäten und Hochschulen gibt und nicht ein paar, die ganz okay, solide finanziert sind und alle anderen, die aus dem letzten Rohr pfeifen. Das wäre schön.